HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
Heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte. Wir haben ihn herbeigesehnt.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990.
Wir spüren hier miteinander, ja, es ist wahr, es wächst zusammen, was zusammengehört.
Berlin, nun freue dich!
Das wäre alles für umsonst gewesen, wenn wir nicht wieder ein einheitliches Vaterland wären.
Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden?
Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln.
Spätestens mit 30 dürfte auch die deutsche Einheit aus dem Gröbsten raus und im Arbeitsleben angekommen sein und weiter? Es stellen sich diverse Fragen, ob sie mit beiden Beinen auf dem Boden steht oder das ein oder andere noch hinterherhinkt, ob die Geburtsfehler nachwirken, die Jugendsünden sich rächen, ob die geleistete Arbeit für den Lebensunterhalt reicht und was eigentlich der deutschen Einheit Kraft gibt. Das wippende Denkmal in Berlin oder das Grundgesetz, das bisher nicht durch eine Verfassung ersetzt wurde, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist, so heißt es wörtlich. Bilden ostdeutsche Länder und Menschen politisch und gesellschaftlich immer noch eine Einheit für sich oder sind Osten und Westen im vereinten Deutschland nur noch geografische Begriffe? Versuchen wir uns noch schnell zu orientieren, bevor das Geburtstagskind am 3. Oktober aufhört, eine junge Erwachsene zu sein. Traust du mir? Ich bin 30. Die deutsche Einheit und ihr Geburtstag. So haben wir den Tag heute überschrieben. Ein Tag vor dem großen Geburtstag, an dem vor- und zurückgeschaut wird, der Erinnerungen weckt. Braucht Erinnerung sichtbare Zeichen, Denkmale? Ja, befand der Bundestag bereits 2007 und stimmte dem Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss zu. Endlich, nach langem Gezacker, das nicht aufzuhören scheint, endlich, der erste Spatenstich Ende Mai, errichtet wird nun eine Art Monumentalwippe, begehbar, ein ziemlich wackeliges Ding. Angela Ulrich berichtet.
Bauzäune, ein Kran, ein Rammbagger, da wo eine gigantische Waage entstehen soll, das Einheits- und Freiheitsdenkmal vor dem neuen Berliner Schloss, geht es lautstark zu. Immerhin wird seit kurzem endlich gebaut, was Passanten wie die Niggemeiers dennoch nicht überzeugt.
Die Verschaukelwippe für die Ossis, die braucht keiner. Nach 30 Jahren das endlich zu machen, das Geld, das kann man sinnvoller ausgeben.
Albern, wenn ich schon hier so ein Schloss hinbaue und dann so eine komische Wippe davor, ist das rausgeschmissenes Geld.
Rund 3 Kilometer entfernt im obersten Stock des Kanzleramts hat Monika Grütters ihr Büro und kann das Schloss am Bauplatz von dort sogar sehen. Die Kulturstaatsministerin hat einen etwas anderen Blick auf das Projekt der Einheitswaage.
Ich bin überzeugt davon, dass Erinnerung sichtbare Zeichen braucht. Wir sprechen ja nicht ohne Grund von Denkmalen.
Die Höhepunkte der Geschichte zu würdigen ist fast schwieriger, als die Abgründe zu zeigen, sagt Grütters.
Und dass wir hier nicht einem abstrakten Geschehen ein Denkzeichen gewähren, sondern damit vor allen Dingen an den Mut der vielen Bürgerinnen und Bürger erinnern, die wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Das, finde ich, verdient alle Anstrengungen.
Fledermäuse im historischen Sockel kamen dem Einheits- und Freiheitsdenkmal in die Quere. Ein zu erhaltendes Mosaik, dann sind die Baukosten nach oben geschnellt. Doch dass die riesige Waagschale entsteht, die die Besucher dann gleich einer Wippe in Bewegung bringen soll, das findet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wander, Witz richtig und wichtig.
Ich denke schon, dass ein Land Erinnerungspunkte, die seine Geschichte betreffen, haben sollte, die zum Anschauen und Anfassen und vielleicht im Idealfall wie im Falle der Einheitswaage auch zum Begehen sind.
Katrin Göring-Eckardt hingegen winkt ab. Eine Waage von mir aus, sagt die Grünen-Fraktionschefin, aber die Einheit eines Landes hänge doch nicht an Steinen.
Eigentlich geht es ja darum, dass wir seit 30 Jahren die Chance haben, unser Land gemeinsam neu zu entwickeln. Und das ist das für mich Entscheidende, nicht, dass wir irgendwie statisch etwas haben, was wir dann erreicht haben und dann machen wir einen Haken dran.
Auch der langjährige Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann mit dem Einheitsdenkmal wenig anfangen. Aber die Nationalfarben wieder zurückzuholen von Populisten, die sie für sich vereinnahmen, das findet der CDU-Politiker gerade am Nationalfeiertag wichtig.
Deswegen habe ich die Idee, dass wir am 3. Oktober alle, die irgendwie ein Zeichen der Nationalfarbe bei sich haben, und sei es ein schwarz-rot-goldener Lippenstift auf der Wange wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, dass sie umsonst mit der Bahn fahren dürfen, dass sie umsonst ins Museum gehen müssen.
Sichtbarer als ein Haus aus Stein, nennt de Maizière das. Kulturstaatsministerin Grütters will am Denkmal für die Einheit aber festhalten, auch wenn es weder zu 30 Jahren Mauerfall noch zu 30 Jahren deutsche Einheit fertig wird.
Ich hätte mich gefreut, wenn es zu einem richtig schönen runden Jubiläum gelungen wäre, aber wir rechnen damit, dass wir im Verlauf des Jahres 2022 dann tatsächlich die Bürger in Bewegung bringen können.
Und so lange drehen sich noch die Kräne auf dem Schlossplatz.
Das Freiheits- und Einheitsdenkmal, eine wippende Schale, in der Besucher das nacherleben sollen, was zur friedlichen Revolution führte. Sie müssen sich verständigen und zu gemeinsamem Handeln entschließen, um etwas zu bewegen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Denkmals. Wenn mindestens 20 Personen geschlossen auf die eine Schalenseite treten, neige sie sich dort und schon spüre man, dass, Zitat, sich etwas bewegt, so wie die Menschen 1989 etwas bewegt haben, Zitat Ende. Ingo Schulze, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, in Dresden geboren. Guten Abend.
Guten Abend.
Braucht Erinnerung sichtbare Zeichen oder reicht es, was in den Büchern steht und was Menschen erzählen?
So sichtbare Zeichen finde ich schon ganz angebracht. Das ist nur aber eine schwierige Sache. Also denken Sie an das Holocaust-Mahnmal. Je heutiger eigentlich etwas ist, desto unverbindlicher wird es eigentlich auch. Oder denken Sie christliche Kunst heute, wie schwierig sowas ist. Also grundsätzlich würde ich der Kunst alles immer zutrauen und würde auch sagen, dass solche Erinnerungsmale wichtig sind. Allerdings das, was da geplant wird, Sprecherin sagte das ja schon, es ist schon eine ziemlich absurde Geschichte, vor dieser Schlossattrappe, dieser Verherrlichung des Feudalismus, dann so ein, da dort, wo eigentlich das Kaiserdenkmal stand, dann das da hinzusetzen. Also ich finde es nicht sehr durchdacht.
In ihrem neuen Roman Die rechtschaffenden Mörder taucht der Schriftsteller Schulze, mit T geschrieben übrigens, auf und der sagt, dass er sich besser fühle unter Leuten, die verstehen, was ein Subotnik ist und warum man über das FDJ-Hemd einen Pullover gezogen hat. Subotnik, das musste ich auch nachschlagen, das gestehe ich gerne, das ist der unbezahlte Arbeitseinsatz am Sonnabend. Also da ist Erinnern an eine bestimmte Lebenssituation geknüpft, Herr Schulze. Wie erinnern Sie die Wende?
Oh, das ist sehr viel. Also ich sage ja auch mal gar nicht Wende dazu. Das war schon ein Weltenumbruch. Und das war das Enorme, dass man tatsächlich, und das eben auf, also spätestens ab dem 9. Oktober, auf friedliche Weise die Macht in die Hand genommen hat. Und das eben, das auch vor der Ökonomie nicht Halt gemacht hat. Für mich ist das eigentliche Erlebnis des Herbstes 89, dass man überall, ob in Betrieben, ob im Theater, in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern, Uni, dass man eigentlich überall versucht hat, die eigenen Leute zu wählen, also denen, denen man vertraute, die man für fähig hielt. Und das war eigentlich ein wirklich revolutionärer Prozess, sich auch dann zu fragen, wie nehmen wir jetzt unser Eigentum in die Hand?
In Ihrem Buch Die rechtschaffenden Mörder werfen Sie verschiedene Fragen auf, unter anderem, warum radikalisieren sich Menschen, von denen man das überhaupt nicht gedacht hätte? Und was ist eigentlich bei der Wiedervereinigung so schiefgelaufen? Im Mittelpunkt steht der Dresdner Antiquar Norbert Paulini, ein, man kann sagen, feinsinniger Kulturmensch, der zum neurechten Wutbürger wird. Ist dieser Paulini-Resultat, wenn wir nochmal so bei den Erinnerungsprozessen und beim Erinnern bleiben, vielleicht Resultat eines falschen Erinnerungsprozesses?
Naja, also dieser Paulini ist nicht so eindeutig, wie Sie das jetzt gesagt haben. Und dieser Schulze ist nicht so ganz ohne. Also jemand, der einer Welt entstammt, der auch ich angehöre. Und ich meine, man kann immer zu Recht durchaus auf die Rechtsradikalen und Ausländerfeindlichkeit zeigen. Aber man muss natürlich auch den Finger auf sich wenden. Also es braucht nicht erst Moria und diese Dinge, wo man sich fragt, was machen wir eigentlich für eine Politik? Wie gehen wir mit diesem Nord-Süd-Konflikt um? Ich meine, dass die Erinnerung an 89, 90, da ist einfach wahnsinnig viel schief gelaufen. Und das könnte man jetzt im Einzelnen sagen. Mir ist immer wichtig auch zu sagen, dass wirklich Kohl sich dermaßen in den Wahlkampf eingemischt hat und die D-Mark versprochen hat, also noch nicht auf der Straße gefordert wurde. Das kam einfach erst danach. Und die Einführung der D-Mark hat einfach die Ostwirtschaft erledigt. Bezahlt hat das natürlich, haben wir alle das und hauptsächlich natürlich im Westen, die kein Schnäppchen in der DDR gemacht haben, die haben das alles mitgezahlt und profitiert haben, muss man wirklich so sagen, Glücksritter, Banken haben wahnsinnig profitiert, einzelne Unternehmen, also Aufbau Ost war natürlich auch für die Westwirtschaft ein großes Geschäft, aber es ist nicht immer so eine Ost-West-Sache, sondern eben auch oben, unten, arm, reich, also das spielt da, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle.
Bleiben wir bei diesem, was Sie gerade gesagt haben, Sie sagen, da ist schon einiges schief gelaufen. Was hätte man deutlich besser machen müssen und ja, ist das jetzt zu spät?
Naja, ich meine, in erster Linie müssen wir Ostdeutsche, wenn ich das jetzt mal so anmaßend formuliere, die größten Uneinigkeiten habe ich eigentlich mit anderen Ostdeutschen, hätten wir die Dinge erst mal unter uns klären müssen, um dann selbstbewusst in einen Vereinigungsprozess zu treten. Also dass es nicht nur ein Beitritt wird, sondern tatsächlich eine Vereinigung. Das hätte natürlich auch im Westen vieles auf den Prüfstand gestellt. Und heute muss man einfach anerkennen, dass auf dem Gebiet der DDR, ehemaligen DDR, gibt es also europaweit keine Bevölkerung, der so wenig an Grund und Boden, an Immobilien, an Betrieben gehört, wie eben auf diesem ehemaligen Ost-DDR-Gebiet. Und wenn man heute was anders machen kann, dann ist es vielleicht eine Aufmerksamkeit dafür, dass man auch mal guckt, dass Ostdeutsche irgendwo in Gremien sitzen. Also ich glaube, bundesweit vor ein paar Jahren lag das bei 1,7%. Gemessen an der Anzahl der Menschen müsste es, glaube ich, bei 17% liegen. Aber wichtig wäre für mich auch, dass man nicht immer nur die ehemalige DDR problematisiert, sondern einfach auch gleichberechtigt die ehemalige BRD problematisiert. Das geht gar nicht um irgendwie ein gegenseitiges Aufrechnen oder Vergleichen, sondern dass man nicht immer nur den Osten auf die Couch legt. Dann ist es eigentlich fast egal, was dabei rauskommt, wenn man immer nur den einen und den anderen nicht.
Aber würden Sie denn sagen, dass mit der Wiedervereinigung sozusagen ein ganzer Staat auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wurde?
Naja, es ist 89, 90 ist doch so gedeutet worden als der Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus. Und das schien so evident. Sie kennen das ja mit dem Ende der Geschichte und es bleibt noch der Kampf der Kulturen vielleicht übrig. Und das behindert uns, glaube ich, heute in vielen Dingen, dass also alles, was nicht Maximalprofit, nicht privatwirtschaftlich orientiert ist, nicht wachstumsorientiert ist, das wird dann so gesagt, ja, das haben wir doch schon mal in der DDR erlebt, Schluss damit. Und heute stehen wir, glaube ich, vor Anforderungen, wo gerade das, was auch in dieser Übergangszeit versucht wurde zu leben, zu entwickeln, also wirklich so eine Einheit von Ökologie und sozialem Denken und das ist ja auch ganz wichtig, diese Friedenspolitik. Also ich meine, da müssen wir viel mehr drüber reden, wie wir diese Blockbildung, die immer stärker wird, irgendwie verhindern können. Also das sind so Dinge, wo ich sage, da gab es schon 89, 90 ein paar Ansätze, die dann aber nicht weitergeführt wurden. Und wenn es so was Simples ist wie Schiene vor Auto, also da spricht man jetzt Gott sei Dank wieder drüber, aber damals hat man ja massenweise die Schienen wieder rausgerissen oder stillgelegt und die riesen Autobahnen gebaut.
Ingo Schulze, Ihr neuestes Buch heißt Die rechtschaffenden Mörder, erschienen im März bei S. Fischer. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt kommen die zu Wort, die unter 30 sind und die Teilung nur aus Erzählungen kennen. Das sind immerhin in diesem Jahr 25 Millionen Menschen. Die Hertie-Stiftung hat sie die Generation grenzenlos genannt und 30 unter 30-Jährige gefragt, was denken Sie eigentlich über die deutsche Einheit? Wo sind Grenzen und wo sind Hindernisse, die Sie überwinden müssen? Und für was steht der Mauerfall?
Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte meine Familie niemals einwandern können.
Viele Zeiten, die mich geprägt haben, wären damit nicht möglich gewesen.
Wir haben der Wiedervereinigung zu verdanken, dass wir so vielfältig sind. Ja, man sieht, das Bild ist wunderschön.
Der Mauerfall steht für mich für einen großen Wandel, den die Leute schultern mussten aus dem Nichts, der einen Riss in die Gesellschaft aber auch gerissen hat, obwohl das ja eigentlich eine Vereinigung sein sollte. Und dieser Riss bezieht sich bis heute hin.
Es ist total wichtig, dass man die Grenzen, die wir in der Gesellschaft
Gesellschaft haben, auch sieht und wahrnimmt, aber dass man gleichzeitig auch den Mut hat und das Engagement hat und mit sich bringt, eben diese Grenzen zu überwinden.
Genau das müssen wir uns einfach wieder in unserem Bewusstsein rufen, dass das, was wir jetzt gerade haben, die Demokratie, nichts ist, was uns geschenkt wurde. Und es muss immer weiter für diese Demokratie gekämpft werden, weil sonst stirbt sie.
Demokratie ist nichts, was uns geschenkt wurde, wohl wahr. Traust du mir, ich bin 30, die deutsche Einheit und ihr Geburtstag. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine Riesenschar von Journalisten war angereist. Sie kamen aus der ganzen Welt, um darüber zu berichten, was am runden Tisch verhandelt werden sollte. Der traf sich zum ersten Mal am 7. Dezember 1989. In der Zielsetzung ging es um 3 Punkte. Auflösung des Staatssicherheitsrates, die Vorbereitung der freien Wahlen und der Entwurf einer neuen Verfassung. Politiker, Experten und Bürgerrechtler sollten diese neue Verfassung für die DDR erarbeiten, aber am Ende wurde der Entwurf im Einigungsvertrag nicht mehr berücksichtigt. Angela Tesch berichtet.
Wann hat Wolfgang Thierse das letzte Mal ins Grundgesetz geschaut?
Erst vor ein paar Tagen. Ich schaue immer mal wieder rein, um zu sagen, welche Formulierung ist in welchem Artikel. Ich habe zu Hause, überall habe ich Grundgesetze liegen.
1990 hätten viele DDR-Bürger auch wegen des Grundgesetzes zur Bundesrepublik gehören wollen, sagt der frühere Bundestagspräsident. Im Einigungsvertrag wird empfohlen, dass ein Gremium aus Vertretern von Bundestag und Bundesrat ausloten soll, ob das Grundgesetz ergänzt oder geändert werden soll. Denn es gibt auch noch Artikel 146, in dem es heißt:
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Eine Verfassung vom Volk beschlossen, das wäre etwas Neues. 1949 stimmten die Länderparlamente dem Grundgesetz zu, außer in Bayern. Soweit kam es Anfang der 1990er Jahre nicht.
Diese Verfassungskommission litt darunter, dass es einen Teil, namentlich CDU/CSU, gegeben hat, die sagten, am Grundgesetz soll eigentlich nichts geändert werden. Es ist so großartig.
Daran hatte auch Thierse keine Zweifel. Aber er sei in die Kommission gegangen, um vor allem eine Erfahrung der friedlichen Revolution einzubringen.
Also das, was man damals abschätzig oder lobend die Demokratie der Straße genannt hat. Und meine Intention war, in das Grundgesetz mehr Elemente direkter Bürgerbeteiligung einzutragen. Und mein Erschrecken war groß, dass mir ausgerechnet ein anderer Ostdeutscher, der damalige sächsische Justizminister Steffen Heitmann, widersprochen hat mit der Bemerkung: Herr Thierse, was wollen Sie denn? Die DDR-Bürger wollten unter das Grundgesetz so, wie es ist. Die wollen keine Änderung.
Eine gesamtdeutsche neue Verfassung zum damaligen Zeitpunkt wäre von Vorteil gewesen, sagt der Dresdner Verfassungstheoretiker Hans Vorländer. Als Symbol für
ein neues deutsches Gefühl von Integration und Einheit.
Dass die Belange der Ostdeutschen nur marginal ins Grundgesetz einfließen, habe den Eindruck verstärkt, dass ihre Erfahrungen und Ideen vor allem in den 1990er Jahren gering geschätzt wurden. Der Soziologe Rai Kolmorgen bringt es auf die Formel:
Der Westen ist die Norm und der Osten passt sich freundlicherweise an.
Hans Vorländer verweist darauf, dass heute über 80% der Deutschen mit dem Grundgesetz sehr zufrieden sind. In Ost und West. Eine neue Verfassungsdebatte sei denkbar, aber nicht realistisch. Zur Forderung, mehr direkte Demokratie auf Bundesebene zu ermöglichen, empfiehlt der Verfassungsexperte:
Guckt in die Landesverfassung, guckt in die Kommunalverfassung und guckt, was ihr dort für direktdemokratische, partizipatorische Teilhaberechte habt.
Der Fokus auf das Grundgesetz würde den Blick dafür verstellen, dass alle ostdeutschen Landesverfassungen Volksbefragungen, Referenden und Volksabstimmungen ermöglichen. Nach ihrem Vorbild hätten auch westdeutsche Bundesländer zum Beispiel die Quoren für die Bürgerbeteiligung gesenkt. Das sieht Wolfgang Thierse etwas anders. Auch die repräsentative Demokratie lasse es zu, den Bundestag zwischen den Wahlen mit den Anliegen der Bürger zu befassen, etwa durch Volksbegehren. Nach klaren Regeln, die Missbrauch ausschlössen.
Vom Scheitern einer Vision, Beitritt statt neue Verfassung. Es ging um die Einheit Deutschlands, um die Existenz des eigenen Landes, um die Abwicklung der DDR. Und die Verfassung fiel dabei unter den runden Tisch. Manch eine oder einen schmerzt das noch heute, auch Werner Schulz, einer der bedeutenden Bürgerrechtler der DDR. Guten Abend, Herr Schulz.
Ja, schönen guten Abend, Frau Fritsch.
Sie selbst saßen mit an diesem runden Tisch und hatten überhaupt keine Ahnung, wie man so eine Verfassung schreibt. Wie haben Sie sich denn auf diese Sitzung vorbereitet?
Wir waren im Grunde genommen nicht vorbereitet, weil wir in den 80er Jahren eher davon geträumt hatten, wie kann man der SED-Diktatur irgendwelche Zugeständnisse abbringen, also Bürgerrechte ermöglichen und dergleichen mehr. Und plötzlich tat sich da eben ein ganz großes Fenster auf, dass es eben nicht nur um die erste freie Wahl ging und die Abwicklung der Staatssicherheit, sondern dass wir eine Verfassung ausarbeiten können. Und wir haben uns dann in rasender Geschwindigkeit mit den deutschen Verfassungen erstmal beschäftigt, also von der Paulskirchenverfassung über die Weimarer Verfassung bis zum Grundgesetz und mit den europäischen Verfassungen, der neuen spanischen Verfassung. Wir haben also praktisch in fieberhaften Nächten all diese Verfassungen studiert, um selbst daraus eine moderne Verfassung zu destillieren.
Warum wäre Ihrer Meinung nach eine gemeinsame Verfassung so wichtig gewesen?
Ja, es wäre eine gemeinsame Gründungslegende gewesen. Die Bürger in Ost und West hätten gemeinsam sich eine Verfassung gegeben, so wie der Artikel 146 im Grundgesetz das ja vorsieht. Er ist ja von den Müttern und Vätern eigentlich für diesen Anlass ins Grundgesetz gekommen, dass die Deutschen mal wieder ihre Souveränität erringen können. In der Präambel damals stand sogar, wir haben dieses Grundgesetz, also dieses Bonner Provisorium, auch für die mitgeschrieben, die sich hier nicht dran beteiligen konnten. Das heißt, jetzt wären die Ostdeutschen gefragt, sich in diese Republik mit einzubringen. Wir könnten nicht davon behaupten, dass da jetzt Bürger zweiter Klasse leben würden, sondern wir wären alle gleiche Staatsbürger und wir hätten mit Fug und Recht könnten wir sagen, wir leben diesen Verfassungspatriotismus. Bloß wir haben keine Verfassung nach wie vor. Das ist eine offene Stelle.
Sie gehörten zu den Bürgerrechtlern, zu den Helden des Herbstes, die eine neue Verfassung darum rangen. Waren Sie sich denn alle so von vornherein einig, dass es keinen Beitritt geben darf, sondern eben was ganz anderes?
Nein, wir wollten eigentlich, dass es einen verfassungsmäßigen Weg gibt, also dass man über eine gemeinsame Verfassung zusammenkommt und dass man idealerweise am 17. Juni, den Tag der deutschen Einheit, der ja immer war, im Westen war das ein geschenkter Feiertag, im Osten wusste man gar nicht, warum die im Westen da frei haben, dass man in unserer Geschichte nochmal zurückgeht und sagt, das ist immer der Tag der deutschen Einheit gewesen und an diesem Tag gibt sich endlich dieses deutsche Volk in freier Selbstbestimmung und Entscheidung eine Verfassung. Gut, es musste schnell gehen, es war nicht nur Deutschland einig Vaterland, sondern auch Deutschland eilig Vaterland. Und insofern, ja, haben wir akzeptiert, dass nun der Beitritt nach Artikel 23 gezogen wurde. Eigentlich war der mehr für einzelne Länder vorgesehen, so wie das Saarland 1957 den ja genutzt hat, um der Bundesrepublik beizutreten. Aber wir hatten im Artikel 5 des Einigungsvertrages nochmal darauf bestanden, dass man wenigstens 1, 2, 3 Jahre später nochmal darauf zurückkommt und diesen 146er endlich einlöst.
Sie haben das ganz schön gut noch drauf, das merke ich so richtig. Woran glauben Sie denn, ist es tatsächlich gescheitert? Doch bestimmt nicht an der Eile.
Einerseits waren manche im Osten der Meinung, was soll das noch jetzt für die DDR, noch eine eigene Verfassung? Groteskerweise hat man dann für die Vereidigung von Frau Bergmann-Pohl als Präsidentin der Volkskammer eine Eidesformel gebraucht und stellte plötzlich fest, die haben wir gar nicht. Die alte DDR-Verfassung kann man nicht nehmen. Und dann hat man plötzlich die Eidesformel aus dem Verfassungsentwurf vom runden Tisch genommen, der eigentlich nicht umgesetzt war. Für die Bundesrepublik war es so, man hatte Sorge, dass hier irgendwas ins Rollen kommen könnte oder in Bewegung kommen könnte. Und deswegen war man der Meinung, keine Änderung am Grundgesetz, das ist samt und sonders in Ordnung, kein Komma, kein Punkt. Obwohl es das Grundgesetz ist, was in Europa am meisten verändert worden ist. Ich glaube, 70 Veränderungen. Und das Erste, was ich erlebt habe, als ich dann in der Bundesrepublik war, war dann der Asylartikel, der verändert worden ist. Also es gab schon Veränderungsbedarf.
Sie haben am Anfang das Wort Gründungslegende gebraucht. Ich glaube, dahinter steht auch so etwas wie Gemeinsinn. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die Milch sei nun vergossen. Ist es Ihrer Meinung nach jetzt wirklich zu spät, das Grundgesetz, Sie haben es angesprochen, wurde ja 1949 bewusst als provisorische Regelung geschaffen.
Nein, es ist im Grunde genommen auch nicht zu spät. Wir müssen sogar aufpassen, dass wir die nationalen Symbole wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Wenn ich dran denke, dass die 300 Fahnenschwenker, die die Reichsfahne am Reichstag geschwenkt haben, wenn die noch die erste Strophe des Deutschlandliedes
jetzt
gesungen
haben. Neulich bei der Demonstration vor
dem
Jahr.
Ja, ne? bei der Demonstration.
Anti-Corona-Demonstration,
die ist ja nicht verboten, die erste Strophe. Es ist noch nicht die Nationalhymne. Wir haben eine komische Situation, dass praktisch dieses Deutschlandlied nur die dritte Strophe zur Nationalhymne erklärt worden ist. Das heißt, wir haben durchaus Nachbesserungsbedarf. Der Klimaschutz müsste aufgenommen werden, Kinderrechte, Tierschutz. Und es gibt einige Sachen, die aufgenommen werden müssten. Und das könnten wir tun und dann könnten wir gemeinsam abstimmen. Und dann hätten die Ostdeutschen wahrscheinlich auch das Gefühl, sie gehören dazu. Und sie haben nicht nur unrentable Betriebe und eine verschlissene Infrastruktur und einen Keller unaufgeräumter Stasi-Akten mit in die Einheit gebracht, sondern auch ideelle Werte, also die Erfahrung aus einer zweiten Diktatur. Das Grundgesetz basiert auf den Erfahrungen, die man aus dem Kaiserreich, aus der Weimarer Republik und aus dem Dritten Reich praktisch verarbeitet hat. Wir müssten eigentlich auch die Erfahrungen aus der zweiten Diktatur, die es in Deutschland gegeben hat, mitverarbeiten. Also Akteneinsichtsrecht, Schutz der Privatsphäre und diese Dinge, die wir als schmerzlich erlebt haben.
Ein Plädoyer für eine eigene Verfassung. Werner Schulz, DDR-Bürgerrechtler und Mitglied des Runden Tisches. Ihnen alles Gute und ganz herzlichen Dank. Was denken eigentlich diejenigen, die die Wende und den Mauerfall nur aus den Erzählungen kennen? Die Hertie-Stiftung hat 30 junge Menschen unter 30 gefragt zum 3. Oktober. Was denkt die Generation grenzenlos eigentlich zum Thema Rassismus?
Ich glaube, Grundlage meines Engagements ist, dass eines der ersten Sachen, die ich so gelernt habe, war, dass Respekt und Zugehörigkeit was ist, was nicht jedem automatisch gegeben ist und vor allen Dingen nicht mir oder jemand, der jetzt erstmal nicht so aussieht wie die Mehrheitsgesellschaft.
Ich möchte die Grenze überwinden, die sagt, du bist anders, du bist weniger wert oder du bist anders, du gehörst hier nicht her oder du bist anders und nicht Teil von uns.
2015, 2016 kamen Flüchtlinge nach Bolzenburg an einer Schule mit fast überhaupt gar keinem Migrationsanteil, kamen dann auf einmal 3 Flüchtlinge dazu. Und das ist zwar nichts, aber es hat trotzdem gereicht, um die Gemüter aufzuheizen. Und weil es eben überhaupt gar keine Projekte gab in der Hinsicht, hatte ich mir dann andere Schüler gesucht, die gesagt haben, kann ja nicht sein, dass es so ein Problem an der Schule gibt, aber die Schule tut einfach nichts. Also machen wir das jetzt selber.
Hier in Leipzig engagiere ich mich bei Leipzig spricht. Wir wollen Menschen eine Plattform bieten, wo sie miteinander diskutieren, vor allen Dingen Menschen, die sonst nicht miteinander diskutieren, so vielleicht auch neue Sichtweisen zu gewinnen und die auch mal zuzulassen und so dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich nicht weiter spaltet.
Traust du mir? Ich bin 30, die deutsche Einheit und ihr Geburtstag, der Tag in HR2 Kultur. Braucht Erinnerung sichtbare Zeichen, haben wir zu Beginn unserer Sendung gefragt und diese Frage am Freiheits- und Einheitsdenkmal, das gerade in Berlin gebaut wird, diskutiert. Eine andere Frage, wie funktioniert überhaupt Erinnerung an die Wende, an die friedliche Revolution, zum Beispiel für die unter 40-Jährigen? Markus Faber aus Stendal, Sepp Müller aus Wittenberg und Claudia Müller aus Rostock sind Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien gehören zu einer neuen Generation Ost. Kai Clement hat sie getroffen und wollte wissen, ob die Herkunft ein parteiübergreifendes Wir-Gefühl schafft.
Ja, also ich erinnere mich noch an Details aus der DDR, aber das ist dann eben die Kita.
Markus Faber, Jahrgang 1984.
Oder der erste Besuch in Westdeutschland in der Nacht mit der Familie über die Grenze in Niedersachsen.
Für den 36-jährigen FDP-Politiker aus Stendal ist die DDR keine prägende eigene Erfahrung. Schafft die Herkunft dennoch ein vielleicht sogar parteiübergreifendes Wir-Gefühl für die junge Abgeordnetengeneration Ost? Jein, so die Antwort von Markus Faber.
Ich glaube, es gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einem Bundesland, in einer Region, vielleicht auch so eine gewisse ostdeutsche Mentalität, weil die Problemlagen ja doch ähnlich sind und weil man eben ein Stück der Geschichte auch noch enger zusammengegangen ist.
Sepp Müller aus Wittenberg hat seinen Namen, ungewöhnlich für die DDR, einem FC Bayern München begeisterten Opa zu verdanken. Geboren ist er 1989, im Jahr der Friedlichen Revolution also.
Beispielsweise war mein Opa auch damals in der SED-Kreisleitung mit gewesen, Chef einer Wohnungsgesellschaft vor Ort gewesen, also politisch auf der anderen Seite.
Ein Opa, den er selbst aber nicht mehr erlebt hat. Erinnerungen also, die für den CDU-Abgeordneten keine gemeinsame Identität mehr begründen.
Nein, also wir sind eine Generation, die in ganz Deutschland leben und sind auch im vereinigten Deutschland aufgewachsen. Von daher ist das Wir-Gefühl ganz Deutschland und nicht Ost, West, Nord, Süd.
Mehr Übereinstimmung gibt es bei den Themen, die die junge Politikergeneration Ost beschäftigen.
Es sind vor allem Vergangenheitsthemen, die wir versuchen zu bewältigen, sei es beispielsweise das Thema Adoptiveltern, Stasi-Unterlagenbehörde etc., wo wir auch als junge Menschen uns mit einbringen.
Der FDP-Mann Faber sieht mehr Verbindendes als nur diese Vergangenheitsthemen. Er denkt dabei aber nicht nur an seine Generation. Die FDP hat nämlich, wie andere Parteien auch, eine Landesgruppe Ost. Das Ziel, sich besser Gehör zu verschaffen.
Ich würde tatsächlich sagen, Punkt 1, Infrastrukturausbau, Autobahn, Breitband, Internet. Punkt 2, demografische Wende. Und ansonsten ist das Dritte vielleicht dann einfach die Mentalität. Also man hat als Ostdeutscher ja bestimmte Entwicklungen der Bundesrepublik nicht mitgemacht, zum Beispiel die 68er-Bewegung. Ich erlebe, dass in Ostdeutschland die Einstellung zur Bundeswehr einfach viel positiver ist als in Westdeutschland.
Claudia Müller überlegt nicht lange. Norddeutsche sei sie. Die Grünen-Politikerin, Jahrgang 81, kommt aus Rostock. Auch sie nennt als wichtigstes Thema die Infrastruktur. Von Gesundheitswesen über Bildung bis hin zur digitalen Erschließung der Regionen.
Wir arbeiten da auch sehr kollegial hinter den Kulissen miteinander, weil es tatsächlich bei diesen Fragen gar nicht so die großen Kämpfe sind.
Auch ihre Fraktion hat eine Landesgruppe Ost.
Ich meine, wir stellen immerhin eine Parteivorsitzende und eine Fraktionsvorsitzende. Also da können wir uns jetzt über mangelnden Einfluss tatsächlich auch nicht beklagen.
Sie, die schon fast 40 ist, spricht durchaus von einer ostdeutschen Identität und meint eben diese anderen Erfahrungen, von Kinderliedern bis hin zu Mai-Demonstrationen.
Und ich weiß noch, an jeder Straßenecke verschwand immer so ein ganzer Teil Leute einfach um die Ecke und rannte, damit sie bloß nicht mehr weiter mitlaufen mussten.
Die Kinder in der Kita, die Kita in der DDR, der erste Besuch im Westen, Kinderlieder und Mai-Demonstrationen, bei denen man sich mal eben um die Ecke machte. So denken junge Bundestagsabgeordnete mit Ostbiografien an das bisschen DDR, das sie als heute fast 40-Jährige erinnern und erleben. Wie sehr sind sie aber auch von ihren Eltern geprägt und von deren vielleicht prägenden Erfahrungen? Ex-Innenminister Thomas de Maizière brachte es in einer ZDF-Doku so auf den Punkt. Für die Ostdeutschen hat sich mit der Wende alles geändert, für die Westdeutschen nur die Postleitzahl. Dr. Jochen Friedrich Burmann, Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Schweriner Helios-Kliniken. Guten Abend.
Guten Abend.
Bei etwa 10% der Menschen, die zu Ihnen kommen mit psychosomatischen Leiden, stellen Sie fest, dass die Beschwerden mit dem Ende der DDR und der Wendezeit zu tun haben. Was sind das für Leiden?
Das sind erst einmal posttraumatische Belastungsstörungen bei denjenigen, die durch den DDR-Staat ganz besonders geschädigt worden sind. Dazu zählen wir jetzt neuerdings auch Dopingopfer, dazu zählen wir Stasi-Verfolgte, dazu zählen wir Heimkinder. Wobei das Gros der Patienten eben aus der Bevölkerungsmitte stammt, ohne solche extremen Eindrücke erlebt haben zu müssen und die dann eben auch krank geworden sind im Laufe ihrer Biografie, zu der dann eben auch die Wiedervereinigung gehörte, ja, mit den Ereignissen, die Sie gerade von Herrn de Maizière zitiert haben. Da hat sich eben alles geändert und von heute auf morgen stimmte eben nichts mehr, was bis dahin Gewohnheit war.
Von den Symptomen kann man vielleicht nicht gleich auf die wendebedingten Erfahrungen zurückschließen. Wie haben Sie dann herausgefunden, dass die Ursachen offenbar doch in dieser Zeit liegen?
Das war zunächst, als ich nach Schwerin kam, ein Stück unserer gemeinsamen Arbeit, dass wir als Ostdeutsch und Westdeutsch Sozialisierte zusammengefunden haben und, wie man heutzutage sagt, ein gemeinsames Narrativ entwickelt haben. Und da wurde uns dann eben klar, es geht darum, bei unseren Patienten eben nicht nur nach den formalen Dingen zu gucken, nach denen man fragt, sondern nach den spezifischen Erlebnissen, die eben mit der Vorwende- und Nachwendezeit zu tun haben.
Und wenn Sie es versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen, Sie haben von posttraumatischen Leiden gesprochen. Was sind das für andere Erfahrungen, kränkende Erfahrungen, Erfahrungen, dass man weniger wert ist? Vielleicht können Sie es an einem Beispiel deutlich machen.
Ja, gerne. Also posttraumatische Belastungsstörungen bekommen diejenigen Menschen, die extrem Erfahrung machen mussten, wie körperliche oder sexuelle Gewalt, Zersetzung durch die Staatssicherheit. Das ist aber auch nur ein Teil. Der andere Teil ist dadurch geprägt, was Sie gerade erwähnt haben, dass es eben Zurücksetzungen gab, dass es Biografiebrüche gab, dass die bisherige Entwicklung, die eingeschlagen wurde, plötzlich ein Ende hatte. Ich habe gerade noch vorgestern einen Patienten kennengelernt, der nach einem Trauma, einem Sturz sich nicht richtig erholte. Und es war klar, dass der bis zur Wende eigentlich Politoffizier werden wollte und eine sehr leistungsorientierte innere Haltung als Offizier hatte. Und die fiel ihm jetzt 30 Jahre später auf die Füße, sodass er sich deswegen nicht mehr schonen konnte, nicht zurückschalten konnte, weil er die eigene Entwicklung an der Stelle nicht noch reflektieren konnte.
Sind es denn mehr Opfer oder mehr Täter, die Sie behandeln, oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Diese Unterscheidung würde ich gar nicht treffen. Mhm. Die würde ich dann treffen, wenn es tatsächlich um erlittene Gewalt geht. Mhm. Und das sind eben 10%. Aber die anderen haben ja keine Gewalt erlitten, sondern das sind dann Biografien, die eben spezifisch ostdeutsch sind.
Brauchen Sie eine besondere Expertise für diese Menschen, auf die Sie dann in der Therapie treffen und von denen Sie sagen, dass ihre Symptome eben mit der Wendezeit und dem Ende der DDR zu tun haben? Ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder sofort erzählt, was mit ihm eigentlich los ist. Sondern dass er sagt, ich habe Magenschmerzen oder mir geht's nicht gut oder mein Herz ganz rast, genau. Ich kann nicht schlafen oder sowas, ja. Mhm.
Uns ist als Psychotherapeuten eben wichtig, auch die Lebensumstände der Patienten zu erfassen. Und dazu gehört eben, dass man sich mit ihren Lebensumständen auch beschäftigt hat. Das bedeutet eben für mich als Westdeutschen, ich habe mich damit beschäftigt, was meine Patienten eben in ihren Lebensphasen zu DDR-Zeiten erfahren haben, was ich nicht kenne. Es ist also eine Beschäftigung mit der Biografie und den politischen und tagespolitischen Umständen in den letzten Jahrzehnten, unter denen sie gelebt haben.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Menschen ihre kränkenden und auch entwertenden Erfahrungen auch auf ihre Kinder übertragen, die dann eben ihrerseits diese Erfahrungen, obwohl nicht gelebt, weiter in sich tragen?
Das ist bei den Eltern, die in der DDR groß geworden sind, nicht anders als bei den Eltern weltweit. Da zählen dann die jeweiligen Spezifika. Und was eben in der nächsten Generation, für die nächste Generation wichtig ist, ist, wie traumatisiert gegebenenfalls die Eltern waren, sind sie wirklich schwer krank gewesen oder wie sind sie mit ihrem Wendeschicksal umgegangen? Haben sie genügend Ressourcen gehabt, nach Trauerarbeit damit auch konstruktiv umzugehen oder sind sie so depressiv geworden, verzagt, dass sie auch aus jeder Weiterentwicklung rausgefallen sind? Und diese Vorbilder ermöglichen den Kindern dann ja auch, die Welt entsprechend zu sehen und aktiv damit umzugehen oder eher auch resignierende Strategien zu entwickeln.
Als ich gerade eben diesen Satz zitiert habe des Ex-Innenministers Thomas de Maizière, der es da in dieser ZDF-Dokumentation auf den Punkt gebracht hat, also für die Ostdeutschen habe sich mit der Wende alles geändert, für die Westdeutschen nur die Postleitzahl, da haben sie zugestimmt gleich zu Beginn. Ist es das, was sozusagen auch die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, gemein haben, eben diese kränkenden und entwertenden Erfahrungen und für die anderen hat sich gar nichts verändert?
Das ist die eine Seite. Es ist ja nicht nur kränkend und
entwertend.
Pathologisierend oder entwertend gewesen, sondern ich denke, es ist auch die Sichtweise der Westdeutschen, die ja zwei Drittel der Bundesrepublik ausmachen, gegenüber den Ostdeutschen, dass vieles so pathologisierend gesehen wird. Die andere Seite ist ja, dass dort 18 Millionen Menschen gewesen sind, die letztendlich die Wende durchgedrückt haben, indem sie staatlichen Ungehorsam gezeigt haben. Und ich finde, in dem bis heute geführten Diskurs kommt diese Lebensleistung und alles das, was diese Lebensleistung bedingt hat, viel zu kurz.
Sie sind 2003 Chefarzt der Klinik geworden, kommen aus Münster, sind ein Wessi. Sie haben mir mal in einem Interview vor einem Jahr erzählt, dass Ihnen zu Beginn auch ganz viel Fremdes und auch ganz viel Feindseliges begegnet ist. Wie ist das heute? Und wie fühlen Sie sich als Wessi oder als Ossi oder machen Sie die Unterscheidung nicht mehr?
Also die Feindseligkeit, die gibt es überhaupt nicht mehr. Das war einfach ein Beginn, weil dort noch ein Stück Entwicklung nachgeholt werden musste, die es bis dahin nicht gegeben hat. Ich würde diese Unterscheidung noch machen, weil der bisherige Diskurs der Aufarbeitung an der Stelle aus meiner westdeutschen Sicht, mit Blick auf meine westdeutschen Zeitgenossen, auf die DDR zu kurz gegriffen ist. Und insofern bin ich zwar Westdeutscher, aber jemand, der jetzt seit 18 Jahren auch die andere Seite sehr intensiv kennengelernt hat und an der Stelle auch bei meinen westdeutschen Zeitgenossen einfordern wollte, mal ein bisschen differenzierter, also pathologisieren und in Werten drauf zu gucken.
Das ist angekommen. Dr. Jochen Friedrich Burmann, Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Schweriner Helios Kliniken. Haben Sie vielen Dank. Grenzen abbauen, dazu äußert sich die Generation Grenzenlos, die unter 30-Jährigen befragt von der Hertie-Stiftung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Bitte schön.
Ich glaube, wir schaffen es nur, alle Grenzen, die in unserer Gesellschaft noch existieren, abzubauen, wenn wir zusammen an Problemen arbeiten, miteinander diskutieren, anstatt die ganze Zeit zu streiten und gegeneinander zu kämpfen.
Es gibt viele Probleme, die wir noch daran arbeiten sollen, wie noch mehr Demokratie, noch mehr politische Teilhabe, noch mehr Bildungschancengleichheit.
Generation Grenzenlos ist auch das Versprechen, dass wir immer weiter schauen, wo wir weiter Grenzen abbauen müssen und nicht stehen bleiben, denn Grenzen werden immer wieder gezogen und müssen immer wieder abgebaut werden.
Um in 30 Jahren wirklich gesellschaftliche Einheit feiern zu können, müssen wir selber bei uns anfangen, schauen, was uns stört, andere dafür sensibilisieren, um ein empathisches Miteinander zu schaffen.
Einheit werden wir in 30 Jahren feiern können, wenn wir es geschafft haben, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft sich gleich, fair und respektvoll behandelt fühlt.
Wir sind die Generation Grenzenlos und dafür haben wir die Verantwortung, dass sich gewisse Geschehnisse, die in diesem Land passierten, sich nicht wiederholen.
Der Tag in HR2 Kultur. Ost und West sind eigentlich nur Himmelsrichtungen, eigentlich. Aber es sind auch Gegensätze, die sich nicht anziehen und die für viele, auch 30 Jahre nach der Einheit, immer noch existieren. Der größte Unterschied zwischen Ost und West herrscht auf dem Arbeitsmarkt und im unterschiedlichen Lohnniveau. Und sonst? Zwischen den Bewohnern von Rügen und Dresden sind die Unterschiede ebenso frappant wie die zwischen Helgoland und München. Im Westen wird aber unterschieden zwischen Franken und Bayern und Rheinländern und Pfälzern, Ost- und Westwestfalen. Und im Osten dagegen sind irgendwie alle Ossis, so die abgedroschenen Klischees. Ist der Begriff vom Osten also doch längst überholt? Kai Küstner.
West und Ost, das wird in unserem Sprachgebrauch immer schon als Gegensatzpaar benutzt. Wie heiß und kalt, groß und klein. Ein Wind kann aus Nordost oder Südwest wehen, aber eben kaum aus den Himmelsrichtungen Ost und West zugleich. Doch stetig die Gegensätze zu betonen, sich an Begriffe wie Aufbau Ost zu klammern, hält der in Dresden lebende, gebürtige Bonner Thomas de Maizière für einen Fehler.
Aufbau Ost heißt ja, es liegt alles in Trümmern und das muss jetzt irgendwie aufgebaut werden. Das war nach 90 sicher noch der Fall. Inzwischen hat sich das längst verändert. Deswegen finde ich, sollten wir auf alle diese Begriffe innere Einheit, Angleichung der Lebensverhältnisse, Aufbau Ost verzichten, weil sie etwas zum Ausdruck bringen, dass irgendwie der starke Westen den schwachen Osten irgendwie aufhebt. Und gleichzeitig beklagen wir uns, dass die Menschen von mangelnder Augenhöhe reden.
Gerade dieses Gefühl bei vielen Ostdeutschen, dass es da doch noch einen Größenunterschied gibt, ist aus Sicht des Ex-Innenministers mitverantwortlich dafür, dass die AfD in den neuen Bundesländern doppelt so hohe Wahlergebnisse einfährt wie im Westen.
Das kriegt man nicht dadurch gelöst, dass man Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Westen da hinschickt und sagt, jetzt erklären wir euch mal, was Demokratie ist. Dann entsteht sofort eine Trotzhaltung.
Über den Besser-Wessi wurde auch schon vor 30 Jahren diskutiert. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio bezeichnete Maizière, der den Einheitsvertrag einst mit aushandelte, den allgemeinen Vereinheitlichungswunsch als Jagd nach einem Phantom. Schließlich seien die Löhne in Ostfriesland und Hamburg auch unterschiedlich. Eine Phantomjagd oder wahlweise Phantomdebatte sieht der linken Politiker Matthias Höhn dagegen nicht. Gehaltsunterschiede fallen, so Höhn, bei der Frustration in Ostdeutschland durchaus ins Gewicht.
Die Menschen fühlen sich nicht ausreichend gewürdigt. Ihre Biografien spielen keine Rolle, sind entwertet worden. Und nach wie vor kriegen sie weniger Geld als ihre westdeutschen Landsleute, und das wissen sie.
Von Gefälligkeitsgutachten, die sich die Große Koalition Jahr für Jahr mit Bezug auf den Stand der deutschen Einheit ausstelle, spricht Höhn. Wohingegen der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, Stichwort Unterschiede Ost und West, findet, Deutschland sei sich seit 1990 immer ähnlicher geworden.
Das kann man messen, angefangen von Familienmodellen über Freizeitgestaltung, Arbeitszeiten, Vereinsleben.
Für den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hingegen besteht das Hauptproblem darin, dass 1990 der Westen dem Osten sein System schlicht übergestülpt habe. Das Machtverhältnis der West zu den Ostdeutschen von Anfang an klar gewesen sei. Auch Thomas de Maizière gibt zu, dass die Umwälzungen für die Menschen, wenn auch aus seiner Sicht erfolgreich, gewaltig waren und nun im Osten eine Veränderungsmüdigkeit eingetreten sei.
Und wenn jetzt gesagt wird, naja Leute, jetzt fängt die Veränderung aber erst nochmal wieder richtig an. Digitalisierung, Globalisierung, Migration, ihr müsst Englisch können und so weiter. Dann sagen viele, das möchte ich nicht mehr.
De Maizière aber bleibt dabei, die Lage sei besser als die Stimmung. Während der CDU-Politiker die Verwendung bestimmter Vokabeln aus dem Einheitslexikon wenig hilfreich findet, meinen andere, die Unterschiede zwischen Ost und West kleinzureden, sei schlicht unehrlich.
Aufbau, Ost, innere Einheit, Angleichung der Lebenswelten, offenbar immer noch nach 30 Jahren ein Thema, das für einige auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Maria Ossowski ist Kulturjournalistin und Berlin-Korrespondentin des RBB und dazu Wessi. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie erleben Sie die Kluft zwischen Ost und West?
Also im Kopf der Älteren, Frau Fisch, gibt es diese Kluft auf jeden Fall, denn gemeinsame Heimat ist auch gemeinsame Geschichte. Also die Mauern der Häuser, die Orte, die Plätze bilden immer so einen Hintergrund für Erinnerungen. Und die sind nun mal in Pankow anders als in Charlottenburg. Und wer da nicht die gleichen Triggerpunkte der Erinnerung hat, auch wenn die Stadt gleich heißt und zusammenwachsen soll, der kann sich da, wo er nicht aufgewachsen ist und wo die Geschichte so anders ist, ganz fremd fühlen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich habe lange in der Schweiz gelebt und das war ein tolles Land, aber die Menschen haben ein komplett anderes historisches Bewusstsein und ich habe mich immer fremd gefühlt. Und allein in der DDR muss man sich ja auch fremd fühlen, wenn man 40 Jahre eine völlig andere Biografie hatte als bei uns. Also bei uns heißt jetzt in West-Berlin, ich bin hier geboren in Berlin. Das sind die zum Beispiel die Erinnerungen an das Glück, nach den Transitschikanen endlich den Funkturm zu sehen. Jeder ältere West-Berliner, der über die AWOS fährt, kennt das heute noch. Ich erinnere mich beim Transit durch die DDR, meine hochschwangere Mutter musste die Rücksitze ausbauen, weil die Phobos, die Volkspolizisten das so wollten, die sprachen auch immer im Plural. Wir haben die Verkehrsgesetze der Deutschen Demokratischen Republik verletzt, sind wir uns darüber im Klaren. Ich habe die gehasst und frage mich bis heute, wo sind die eigentlich alle geblieben und so. Meine Generation zwischen 40 und 70 empfindet das noch so. Ich weiß von einer Bekannten, die ist Weltbürgerin, hat einen USA-Pass, ist in Berlin aufgewachsen und die verweist immer noch auf die Fremdheit ihrer Gefühle. Interessant ist, dass die Generation meines Vaters, Jahrgang 11, der wäre also jetzt 110, total anders war. Der erinnerte sich an die gemeinsame Stadt vor dem Weltkrieg und hatte Sehnsucht nach der anderen Seite und für ihn war der Mauerfall das allergrößte Glück. Für uns war es erstmal Fremdheit, bei aller Freude was Neues zu entdecken.
Gibt es denn eigentlich in Ihrem Leben als Kulturjournalistin auch sowas wie eine kulturelle Kluft, wenn wir mal an das Hier und Heute denken, zwischen Ost und West, die Sie erleben als eben jene Kulturjournalistin, zum Beispiel was Theaterinszenierungen betrifft, Konzerte, Ausstellungen und so weiter?
Ja, ich durfte eine Reise durch die ostdeutschen Theater machen, vor 3 Jahren. Das war so spannend. Ich habe, lassen Sie mich mal ein bisschen in die Klischeekiste greifen, aber es war meine Empfindung, viel weniger Eitelkeit erlebt, mehr Ernsthaftigkeit. Ich konnte zum Beispiel den Intendanten in Rudolstadt kennenlernen, in Thüringen, Steffen Mensching, der gehörte so zu der Literatengruppe Prenzlauer Berg. Der Mann hat mich tief beeindruckt, diese Wahrhaftigkeit in seiner Faustinszenierung, die Unbestechlichkeit materiell, aber auch im widerständigen Denken. Der war damals von der Stasi eingebuchtet. Jetzt versammeln sich vor seinem Theater die Rechtsradikalen und er hält mit Demos dagegen. Das hat mich tief beeindruckt. Auch in der Musik, man sagt ja immer, Musik ist so international, aber die Staatskapelle der Staatsoper ist das beste Orchester gewesen in der DDR. Nicht so international wie die Philharmoniker, aber immer unbedingt für die Sache im Einsatz. Ganz brillant. Und Barenboim erzählte mir letzte Woche, er hätte in diesem Orchester, ist er der Chef Dirigent, keine Chance als Wessi gehabt. Als Weltbürger ja, aber ihm hat vor allem geholfen, dass er mit einer ehemaligen Sowjetbürgerin verheiratet ist, weil dadurch hat er die spezielle Ausrichtung verstanden, uneitel und mehr dem Kollektiv verpflichtet.
Kann man nachvollziehen. Wir sind in unserer Sendung ja immer wieder auf den Begriff der Erinnerung gestoßen und sind auch in diese Sendung eingestiegen mit einem neuen Symbol der Erinnerung, mit dem Einheits- und Freiheitsdenkmal, das gerade im Entstehen ist und ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Wie sehr braucht es Ihrer Auffassung nach Erinnerungsorte und auch Symbole?
Ja, also erstmal fehlt mir ein Erinnerungsmahnmal, um der Opfer der Stasi und des Unrechts zu gedenken. Und diese Forderung hat gar nichts mit links oder rechts zu tun. Ich bin bestimmt keine konservative alte Tante. Es gab aber die Stasi Hohenschönhausen, Bautzen, Hoheneck. Da fehlt ein Mahnmal, ganz klar. Ob das politisch nicht gewollt ist, anderes Thema. Die Einheit, ja, die Waage finde ich nett, gedanklich richtig, aber mit dieser Feierei, Frau Fitsch, da habe ich noch Probleme. Ich bin so ein bisschen angefixt, gerade von dem klugen jüdischen Intellektuellen Max Czollek hier in Berlin. Und der meint, Einheit hätte für Menschen mit Migrationshintergrund auch bedeutet mehr Rechtsradikale. Und für Juden sind die eine Riesengefahr. Ich bin nicht gegen die Einheit. Im Gegenteil, die DDR war voll verrottet. Ein Glück für die Leute, dass sie gecrashed ist. Aber für Pathos ist mir das alles irgendwie noch zu kompliziert.
Sie kennen die Mauer noch als Ganzes. Sie sagen, Sie sind in Berlin geboren und nicht wie die, auch wenn Sie dann in die Schweiz gezogen sind. Ich wollte gerade sagen, emigriert sind, so dummes Zeug. Sie sind in die Schweiz gezogen und eben nicht wie die nachfolgende Generation, die eben nur Steine kennt, die man in den Souvenirshops kaufen kann. An welchen Stellen, Sie haben vorhin schon mal von Pankow gesprochen und Charlottenburg, also an welchen Stellen ist der Osten für Sie heute noch als Osten erkennbar?
Ja, gut, dass Sie die Souvenirshops erwähnen. Ich habe während meines Studiums über Jahre Stadtrundfahrten gemacht für Gäste des Berliner Senats. Und wir sind immer zum Potsdamer Platz gefahren, rauf auf die Aussichtstürme, Grenze gezeigt, Todesstreifen. Dann gab es winzigen Souvenirshop, wo wir Stadtführer uns immer getroffen haben und hinten in so einem Kabäuschen Kaffee getrunken haben. Das war ein Unort, das war die totale Wüste. Und für mich hat dieser Platz heute mit seinen Hochhäusern, seinen Restaurantketten auch überhaupt kein Gesicht. Der ist viel zu schnell gewachsen. Das ist ein Platz ohne jede Seele. Keine Seele zur DDR-Zeit. Damals war der Platz sogar lebensgefährlich. Heute ist er lediglich gesichtslos. Aber da kommt für mich nochmal ganz klar raus, das ist auch alles viel zu schnell gegangen, hat man auch nicht richtig nachgedacht. Ein anderer Ort für mich, der mich sehr berührt als Wessi, ist im Osten das Mahnmal in Treptow für die gefallenen russischen Soldaten. Das ergreift mich jedes Mal tief. Ja, das ist einfach auch die Geschichte unserer Stadt. Dann natürlich auch Karlshorst, das russische Museum. Das sind für mich Orte, da ist für mich der Osten klar, da ist aber die gemeinsame Geschichte auch klar. Und naja, gut, sowas wie jetzt diese Villengegenden in West-Berlin, die so gewachsen sind nach dem Krieg und so, sowas gibt es natürlich im Osten so nicht. Dafür hat Pankow wieder auch ganz schöne Ecken. Da merkt man aber auch die Unterschiede.
Es gibt Stimmen, gerade heute in der FAZ beispielsweise, die sagen, naja, es müsse nun mal endlich die unfruchtbare Diskussion um die Angleichung des Ostens an den Westen beendet werden. Wir haben das gerade eben auch im O-Ton von Thomas de Maizière gehört. Muss sie das wirklich so? Muss diese Diskussion eigentlich aufhören oder müssen die Unterschiede nicht völlig selbstverständlich auch herausgearbeitet bleiben?
Also da bin ich jetzt mal top arrogant. Beenden kann man mit einem Leitartikel überhaupt gar nichts in der FAZ. Gefühle ändern sich nicht nur, weil jemand das so möchte. Die bleiben bestehen und die Unterschiede bleiben auch bestehen. Ob man die jetzt extra herausarbeiten muss, sie sind einfach da. Man muss sie wahrnehmen und man muss sie wahrhaftig wahrnehmen. Man muss die Ambivalenzen als solche stehen lassen. Die Generation meiner Kollegin und Mitarbeiterin, die kennt die zum Beispiel jetzt nicht mehr. Die ist 30, die ist halb so alt wie ich. Und sie fragt da auch gar nicht mehr. Die kulturelle Kluft existiert für sie nicht mehr. Für mich ist sie schon noch da, erkennbar auch daran, dass ich eben sehr viel älter bin. Mich beruhigt das mit der jungen Generation und mich stimmt es auch optimistisch.
Maria Ossowski, Kulturjournalistin aus Berlin, ganz herzlichen Dank. Ist die Einheit aus dem Gröbsten raus? Sind Ost und West doch noch viel mehr als geografische Begriffe und braucht Erinnerung, Symbole, sichtbare Zeichen? Das waren einige unserer Fragen im heutigen Tag zum 30. Einheitsjubiläum. Sie können den Tag nachhören als Podcast in der ARD-Audio-App oder in hr-info ab 22.05 Uhr. Für Sie in der Redaktion in dieser Woche Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Markus Hürtgen, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Mein Name ist Angela Fitsch und wir beenden die Sendung nicht einfach so schnöde mit dem Wort, sondern mit der hier, nach der sich so manch einer und eine zurücksehnen wird, denn da heißt es, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig, Vaterland. Schönen Abend.